NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Über 5000 deutsche Wissenschaftler veröffentlichen in Pseudo-Fachzeitschriften oder auf Internetplattformen, ohne die Grundregeln wissenschaftlicher Qualitätssicherung zu beachten, und beschädigen die Glaubwürdigkeit von Forschung. So das Ergebnis eines gemeinsamen Rechercheprojekts aller ARD-Rundfunkanstalten, des Deutschlandfunks und der Süddeutschen Zeitung über Fake Science, also Fälschungen in der Wissenschaft. Dazu im Schwerpunkt dieser Sendung Hintergrundbeiträge und ein Interview mit Professor Gerd Antes von der Cochrane Deutschland Stiftung. Weitere Themen: Darf man der NASA bei deren neuen Plänen zu Überschallflugzeugen trauen? Die sommerliche Trockenheit ist gut für Wildtiere und den Ökolandbau. Und im Durchblicker geht es um Spurensuche in Erdstellen in Bayern. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Seit wann ernährt sich der Mensch auch mit Brot? Bisher ging man davon aus, dass dies etwa seit 10.400 Jahren so ist. Doch nun haben Archäologen im Nordosten Jordaniens verkohlte Spuren von 14.400 Jahre alten brotartigen Lebensmitteln gefunden. Genauer gesagt in der jordanischen Ausgrabungsstätte Shubaga I, bei der Untersuchung ehemaliger Feuerplätze in Mauerresten. Zum internationalen Forscherteam zählen Archäologen der Universitäten Kopenhagen, London und Cambridge. Gabor Pahl über den sensationellen Fund.
Man nehme Gersten- oder Einkornmehl, vermische es mit Wasser und den Wurzeln von Strandbinsen, lasse den Teig ein bisschen gehen und backe ihn dann auf den heißen Steinen einer Feuerstelle. Das war wohl das Rezept. Vielleicht war das erste Brot eine Delikatesse, die Menschen vor 14.000 Jahren ihren Gästen servierten, zusammen mit einem berauschenden, bierähnlichen Getränk. Vielleicht diente das Brot aber auch ganz praktisch als leichtes, haltbares und nahrhaftes Lebensmittel, das die Jäger und Sammler beim Weg durch die Wüste gut transportieren konnten. Die Gegend, in der die uralten Brotkrümel gefunden wurden, wirkt heute unwirtlich. Die jordanische Wüste Harad al-Sham, schwarze Wüste wird sie auch genannt, Basaltlava, wohin das Auge blickt. So trocken wie heute war sie jedoch nicht immer. Hier, 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Amman, haben Menschen gelebt vor 15.000 bis 11.000 Jahren. Das war die letzte Epoche, bevor sich der Ackerbau durchgesetzt hat. Archäologen sprechen von der Natufien-Kultur. Mauerreste zeugen von kleineren Gebäuden. Inmitten dieser Mauerreste befinden sich Feuerstellen und in diesen Feuerstellen fand ein dänisch-britisches Forschungsteam nun 642 verkohlte Essensreste, von denen sie 24 als brotartig beschreiben. Sie werden auf ein Alter von 14.400 Jahren datiert, 4.000 Jahre älter als die bisher frühesten direkten Belege für die Brotherstellung.
Ja, das ist eben das Überraschende, dass zu dieser Zeit Menschen schon Brot herstellen konnten.
Sagt Tobias Richter, Archäologe an der Universität Kopenhagen.
Also es handelt sich um relativ kleine Brot- oder brotartige Reste, so Brotkrumen, sehr ähnlich und Stücken, die man vielleicht am Boden seines eigenen Toasters zu Hause finden kann.
Diese verkohlten, flachen Teigklumpen haben im Schnitt einen Durchmesser von etwa einem halben Zentimeter. Ihrer Form und Zusammensetzung nach habe es sich wahrscheinlich um eine Art ungesäuertes Fladenbrot gehandelt. Die Zusammensetzung zeigt auch, die Getreidekörner wurden gemahlen, gesiebt und die Spreu wurde vom Korn getrennt. Ein aufwendiges Verfahren, viel mühsamer als Tiere zu jagen oder Früchte zu sammeln.
Es braucht viel Arbeit, um Brot herzustellen. Und man muss sich fragen, warum haben die Menschen damals so viel Arbeit gemacht, wenn man die Wildpflanzen auch selber ganz anders hätte, viel leichter benutzen können. Also man hätte halt so eine Suppe machen können oder so eine Art Müsli daraus. Und das scheint dann also doch schon irgendwie so zu sein, dass Leute wirklich das machen wollten. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass sie wahrscheinlich eine relativ seltene Mahlzeit dargestellt haben. Also wir finden es nicht sehr häufig. Und gerade auch deswegen, weil es so viel Arbeit gemacht hat, es herzustellen.
Wenn das Brot noch kein Hauptnahrungsmittel war, war es wohl eher ein Essen für spezielle Zwecke. Vielleicht eine rituelle Speise für bestimmte Anlässe. Möglicherweise dient es aber auch ganz praktisch als Proviant, denn die Feuerstellen wurden offenbar nach dem letzten Feuer verlassen. Der Fund ist aber noch aus einem anderen Grund interessant. Seit Jahren gibt es die These, dass der frühe Getreideanbau weniger zum Backen von Brot als der Herstellung einer Art Bier diente, einem süßlichen, alkoholhaltigen Getränk, das entsteht, wenn man Getreide mit Wasser und etwas Speichel versetzt und es so zum Gären bringt. Diese Biertheorie stützt sich auch darauf, dass das primitive Bier einfacher herzustellen ist als Brot und das Essen von Brot auch erst viel später dokumentiert ist. Dieses letzte Argument wäre aber mit dem Nachweis von 14.000 Jahre alten Brotresten widerlegt. Trotzdem, die Herstellung von Brot und Bier schließt sich nicht gegenseitig aus. Das sagen sowohl die Autoren der Studie als auch Reiko Kraus von der Universität Tübingen auf Anfrage des SWR. Das Bier könnte ein Nebenprodukt der Brotherstellung gewesen sein, wenn man den Gärprozess einfach verlängert. Brot und Bier hätten sich dann ergänzt, gerade auch in ihrer Funktion als etwas, was man zu besonderen sozialen Anlässen konsumiert hat. Bis heute ist jedoch nicht geklärt, warum wurden unsere Vorfahren überhaupt zu Landwirten? Warum begannen sie, Getreide anzubauen? Es lag sicher nicht daran, dass sie vorher nicht gewusst hätten, wie es geht. Darin wenigstens ist sich die Forschung einig. Die grundlegenden Techniken kannte Homo sapiens schon tausende von Jahren vorher. Aber erst nach dem Ende der Eiszeit hat er begonnen, Felder zu bestellen. Manche vermuten, dies geschah aus einer Not heraus. Aufgrund von Klimaveränderungen wurde das Angebot an Fleisch und Früchten plötzlich knapp, sodass sich die Menschen gezwungen sahen, Getreide anzubauen. Tobias Richter und seine Kollegen schlagen eine andere Erklärung vor. Demnach sind die Menschen mit der Herstellung von Brot auf den Geschmack gekommen.
So sieht es im Augenblick aus. Irgendwann haben sie angefangen, dieses Brot herzustellen, bevor sie eben Pflanzen kultiviert haben. Und man kann sich jetzt gut vorstellen, dass dieses Brot einfach sehr populär geworden ist, dass Menschen mehr davon haben wollten oder mehr herstellen wollten. Und das ging eben nicht, wenn man nur mit Pflanzen gearbeitet hat. Irgendwann musste man den Bedarf decken und dazu brauchte man dann eben Kultivierung von Pflanzen.
Das war ein Beitrag von Gabor Pahl.
Where is the night? Again I choose to stay inside. This too shall pass, this too we will abide.
Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung, der besseren Erkennung von Fälschungen in pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen, also dort, wo eine Qualitätssicherung keine Beachtung findet. Der Fachbegriff im Englischen lautet Predatory Journals. Weltweit sind 400.000 Forscherinnen und Forscher betroffen, in Deutschland etwa 5.000. Deutsche Universitäten und Forschungseinrichtungen haben in der Vergangenheit vor solchen Veröffentlichungen gewarnt, doch deren Anstieg nicht bremsen können. Problematisch wird es, wenn Hersteller fragwürdiger Krebsmedikamente oder Skeptiker des Klimawandels diese Plattformen nutzen. Peter Hornung, der das gemeinsame Rechercheprojekt von ARD-Anstalten, Deutschlandfunk und Süddeutscher Zeitung betreut, mit einem Überblick.
Joachim Funke regt sich richtig auf, wenn man ihn auf das Thema anspricht.
Das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster für die Wissenschaft, weil damit ungeprüfte Behauptungen in die Welt gesetzt werden und den Anschein erwecken, es sei Wissenschaft. Das ist Pseudoscience, das ist Fake-Wissenschaft in einer ganz gefährlichen Art.
Funke ist Psychologe, Professor an der Uni Heidelberg und zuständig für wissenschaftliches Fehlverhalten. Er kennt das Phänomen der pseudowissenschaftlichen Zeitschriften, herausgegeben von sogenannten Raubverlegern. Die versprechen, so zu arbeiten, wie seriöse wissenschaftliche Verlage das tun. Forschungsarbeiten vor der Veröffentlichung von Fachexpertinnen und Experten gegenlesen zu lassen, verbessern zu lassen, kritisch zu diskutieren. Doch die Fake-Verlage behaupten das nur, sie tun das aber nicht. Die Folge: Man kann solcher Wissenschaft nicht mehr trauen.
Weil als Kunde, als Nutzer der Information kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass das geprüfte Fachinformation ist, wo Seriosität im Hintergrund ist, sondern ich muss damit rechnen, dass hier der letzte Mist mir angeboten wird als wissenschaftliche Erkenntnis.
Das Problem: Immer mehr Wissenschaftler veröffentlichen auf diese Art. Sie gehen diesen Raubverlegern in die Falle. Oder sie nutzen die Fake-Verlage mit voller Absicht, um Kritik von Kollegen aus dem Weg zu gehen und für ein paar hundert Euro schnell Forschungsarbeiten, manchmal minderer Güte, zu veröffentlichen. Eben in wertlosen Internetmagazinen und auf Konferenzen, die die Fake-Verlage veranstalten. Veröffentlichungen sind die Währung im Wissenschaftsbetrieb. Wer viel publiziert, kommt schneller voran. 5000 Forscherinnen und Forscher deutscher Hochschulen haben in solchen Fake-Zeitschriften publiziert und sind zu Pseudokonferenzen gefahren, Tendenz steigend. Heute sind es 5-mal mehr als 2013. Das ergaben Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zusammen mit den anderen ARD-Anstalten, dem Deutschlandfunk und internationalen Medien wie Le Monde oder dem ORF. Mit den Zahlen konfrontiert, zeigten sich viele Hochschulen erstaunt. Stefan Hell begrüßt die Recherchen. Der Göttinger Professor hat 2014 den Chemie-Nobelpreis bekommen.
Es gibt immer einen Graubereich. Es ist gut, dass Sie den aufdecken. Das ist, finde ich, sehr gut. Die Leute sensibilisieren und es wird auch viele in der Wissenschaft abschrecken. Und sagen, um Gottes Willen, wenn ich mit sowas in Berührung gebracht werde und da ist jetzt eine Sensibilität in der Öffentlichkeit da, dann ist es schlimm für mich, also mache ich es nicht.
Dem stimmt Jörg Hacker zu. Er ist Präsident der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften.
Ich würde schon das so sehen, dass diese Publikation, diese Raubpublikation und auch vor allem diese Konferenzen, dass die offensiv angegangen werden müssen und dass man offensiv sich damit auseinandersetzt. Ich bin sicher, dass wenn das passiert und wenn das geschieht, dass es dann auch wieder eine abnehmende Tendenz geben wird. Aber Sie haben völlig recht, dass das ein Phänomen ist, das wir nicht unterschätzen sollten.
Was aber genau tun? Wie muss diese Offensive aussehen? Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen für eine saubere Wissenschaft in diesem Bereich. Hochschulen, Forschungsgesellschaften, sie alle haben sich um das Thema gekümmert. Es gibt Datenbanken, die man konsultieren kann, schwarze Listen, Unibibliotheken bieten Beratungen an. Trotzdem wurde das Problem immer größer. Nobelpreisträger Hell sieht die Gefahr, dass die Politik nun eingreift.
Wenn man nach einem Korrekturmechanismus sucht, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht überreguliert. Das ist meine größte Sorge. Es gibt ja im Angelsächsischen den Spruch, bad cases make bad law. Bitte nicht überregulieren. Das Problem beim Namenbenennen, haben Sie vollkommen recht, meine Sympathien und Leute aufmerksam machen und es auch zu ahnden bis zu einem gewissen Grad. Aber nicht überregulieren.
Dass etwas getan werden muss, ist ihm jedoch klar. Denn die Recherchen zeigen, Beiträge aus scheinwissenschaftlichen Zeitschriften finden sich inzwischen überall. Arbeiten, die zwar behaupten, wissenschaftlich zu sein, wo es aber niemand geprüft hat. In den Katalogen der Unibibliotheken, in Doktorarbeiten, in EU-Berichten oder wenn es darum geht, ob Medikamente von der Kasse gezahlt werden oder nicht. Dubiose Krebsmittel werden damit beworben, umstrittene Therapien mit Stammzellen. Schwer erkennbar für Laien, dass da nicht viel dahinter steckt.
Das war ein Beitrag von Peter Hornung. Wissenschaftliche Veröffentlichungen für Geld, ganz ohne Kontrolle, ob es sich tatsächlich um seriöse oder unseriöse Forschung handelt. Das ist im Bereich von Medizin und Gesundheit besonders problematisch. Auch weltbekannte Unternehmen schrecken offenbar von nichts zurück. Philipp Eckstein berichtet.
Seit den 1970er Jahren gibt es das beliebte Schmerzmittel Aspirin der Firma Bayer, auch als Brausetablette.
Aspirin plus C stoppt nicht nur die Schmerzen einer Erkältung, sondern es senkt auch das Fieber und hat das Plus an Vitamin C.
Heißt es in einem der vielen Werbespots. Sucht man bei einer großen Suchmaschine auf Englisch nach wissenschaftlichen Studien zur Wirksamkeit von Aspirin plus C, ist ein prominenter Treffer eine Studie, die 2017 im Journal of Healthcare and Prevention veröffentlicht wurde. Unter anderem von einem Mitarbeiter der Bayer AG. Schon im Titel wird verkündet, dass Aspirin plus C besser gegen Erkältungssymptome wirke als ein Placebo, also reines Brausewasser. Martin Hug, Pharmazieprofessor an der Universität Freiburg, kritisiert,
dass man eigentlich hier Äpfel mit Birnen vergleicht.
Konkret bemängelt er, dass die Wirksamkeit von Aspirin plus C mit dem Aspirinwirkstoff Acetylsalicylsäure nur gegen ein Placebo getestet wurde.
Und jetzt ist natürlich die Frage, was war es jetzt, was wirklich geholfen hat? War es die Acetylsalicylsäure? War es das Vitamin C oder war es die Kombination von beiden Wirkstoffen?
Die Autoren würden aber genau diese Frage in ihrem Artikel nicht problematisieren.
Ich denke, dass ein Gutachter genau die gleichen Fragen gestellt hätte und wahrscheinlich dann auch die Arbeit abgelehnt hätte.
In einem seriösen Journal wäre die Studie also wahrscheinlich nicht publiziert worden, da der Erkenntnisgewinn zu gering sei, so Hug. Das Problem, der Verlag, der das Fachmagazin herausgibt, in dem die Studie publiziert wurde, ist die Firma Omics mit Sitz in Indien. Der Verlag täuscht laut Recherchen von NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung und anderen Medien regelmäßig nur vor, dass Gutachter Forschungsergebnisse vor der Veröffentlichung prüfen. Tatsächlich publizieren sie gegen Gebühr aber fast alles, was Reporter mit eingereichten Quatschstudien mehrfach belegt haben. Auch in den USA läuft bereits ein Verfahren gegen Omics. Die Firma selbst weist alle Vorwürfe zurück.
Für uns ist das ein ganz kritisches Thema,
sagt Professor Jan Buhr, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen.
Denn für die Ärzte, aber auch für uns Wissenschaftler und auch für Pharmazeuten, zum Beispiel Apotheker oder so, ist es ganz, ganz wichtig, dass sie sich adäquat informieren können. Und dafür ist es wichtig, dass, wenn sie eine Zeitschrift lesen, Sie darauf vertrauen können, dass das, was in so einer Zeitschrift publiziert ist, eben den wissenschaftlichen Standards entspricht. Und da gehört zum Beispiel ein sehr guter Peer-Review-Prozess dazu.
Bei Verlegern wie Omics, bei denen anders als behauptet häufig kein Gutachterprozess stattfindet, ist es für Außenstehende nur schwer möglich, die Qualität von Studien zu bewerten. Auch die fachfremde Öffentlichkeit und Journalisten, die über Forschungsergebnisse berichten wollen, stellt das vor Probleme, sagt Michael Brüggemann, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hamburg.
Das ist ja gerade bei medizinischer Forschung wirklich gefährlich. Im harmlosen Fall führt es zu Geldverschwendung, dass Leute Medikamente kaufen, die aber unwirksam sind. Und im schlechtesten Fall ist es sogar gesundheitsschädlich.
Bleibt die Frage, warum viele große Pharmafirmen, so das Ergebnis der Recherche, in den vergangenen Jahren auch Studien bei unseriösen Verlegern wie Omics veröffentlicht haben. Neben Bayer beispielsweise auch die Firma Böhringer Ingelheim aus Rheinland-Pfalz oder die US-Firma Mallinckrodt. Bayer teilt auf Nachfrage mit, dass es bei manchen Verlegern schwarze Schafe gebe. Die Firma verweist aber auch darauf, dass sie nur in wissenschaftlichen Publikationen veröffentliche, die bei Fachleuten anerkannt seien. Böhringer Ingelheim betont, dass Mitarbeiter nur in wenigen Fällen bei Omics publiziert hätten. In Zukunft solle das eine Ausschlussliste verhindern. Die US-Firma Mallinckrodt sagte, es sei Sache der Forscher, wo sie ihre Studien veröffentlichten.
Soweit der Beitrag von Philipp Eckstein. From a rambling sound, I woke on shifting ground. I stared at the abyss. Hell, what did I miss? Inside the house, no one but dinner's almost done. I guess we're finally there.
Zuverlässige Erkenntnisse aus der Medizinforschung nutzen, gute Informationen für richtige Entscheidungen umsetzen, eine bessere Gesundheit für Patienten erreichen. Für diese Ziele setzt sich die Cochrane Deutschland Stiftung ein. Professor Gerd Antes arbeitet als Wissenschaftler im Vorstand der Stiftung und kennt die Problematik der Predatory Journals, also die Plattform für Fake Science, ganz genau. Er spricht von einer Reproduzierbarkeitskrise der Wissenschaft. Ich habe ihn zunächst gefragt, was genau damit gemeint ist.
Das ist ein Phänomen, was wir seit einiger Zeit beobachten, was auch weit über die Arbeit von Cochrane hinausgeht. Wir stellen fest, dass immer mehr Ergebnisse von Experimenten bei dem Versuch, das zu wiederholen, nicht so reproduzierbar sind, wie wir uns das vorstellen würden. Und das ist natürlich ein sehr irritierender Faktor, Kostenfaktor und macht den Fortschritt von Wissenschaft ineffizienter.
Was heißt das ganz konkret auf einer Zeitschiene? Wird dann zu viel geforscht und alle Erkenntnisse brauchen noch länger?
Ja, einmal das oder noch schlimmer. Das Ganze ist in einem spektakulären Artikel von der Bayer AG, ich glaube 2011, bekannt geworden, dass sich die Industrie beklagt hat darüber, dass von der akademischen Welt die Qualität oft so sehr zu wünschen überlässt, dass sogar ganze Programme durch Investitionen in die falsche Richtung getrieben werden.
Im Rahmen eines großen investigativen Projektes, an dem viele ARD-Hörfunkanstalten und auch das ARD-Fernsehen beteiligt sind, haben wir uns ja ausführlich mit der Rolle der Predatory Journals befasst. Auf Deutsch könnte man etwa sagen, räuberisches Publizieren, wenn also Verlage Zeitschriften für Veranstaltungen bzw. Tagungen oder Veröffentlichungen Geld verlangen, die sie dann nicht oder nur in minderer Qualität erbringen, was letztlich auch zu unseriösen wissenschaftlichen Veröffentlichungen führt. Warum lassen sich Wissenschaftler auf eine ungeprüfte Veröffentlichung ein, wenn es um das Publizieren geht?
Die Erklärung ist teilweise einfacher, als man glaubt. Teilweise ist es tatsächlich blanke Naivität. Also ich habe jetzt mehrere Fälle erlebt, wo die Wissenschaftler nicht gemerkt haben, was sie da tun. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus dann eine Grauzone, wo man denkt, das ist irgendwie ein Kavaliersdelikt. Ich brauche einfach eine Publikation, die schön aussieht, egal wie hochwertig sie produziert worden ist, dann ist man großzügig. Und dann gibt es eben auch welche, die im Sinne der eigenen Karriere oder auch teilweise für finanzielle Vorteile diese inzwischen kriminell betriebenen Lücken systematisch und auch vorsätzlich nutzen.
Kann man das im internationalen Vergleich gewichten? Ist das in Deutschland weniger verbreitet als zum Beispiel in Großbritannien oder den USA?
Nach den jüngsten Erkenntnissen habe ich das Gefühl, die Zahlen sind größer, als ich mir sie jemals vorstellen konnte. Ich weiß davon seit 3, 4, 5 Jahren und habe das auch schon x-mal in Vorträgen wirklich öffentlich gemacht, aber es verpufft völlig und wird nicht wahrgenommen, weil auch die großen Forschungsinstitutionen an dieser Stelle aus meiner Sicht ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.
Was heißt das konkret?
Dass wir zum Beispiel eine Öffentlichkeit herstellen müssten, eine öffentliche Diskussion. Dieser Begriff Predatory Journals, Räuber, Zeitschriften oder Beuteverlage, ist schlichtweg nicht bekannt.
Sind denn die Veröffentlichungen in den Predatory Journals nur Geldzockerei oder hat es auch wirklich schädliche Folgen?
Das hat massive schädliche Folgen. Einmal beschädigt es die Akzeptanz von Wissenschaft. Und wenn Sie jetzt reinkommen und dann auch im großen Maßstab Publikationen dort hineinbringen, deren Qualität nicht gesichert ist und die teilweise nachweislich extrem schlecht sind, dann knackst das natürlich das ganze Gebäude an. Aber darüber hinaus ist es auch so, wenn jetzt Studien dort publiziert werden, deren Wahrheitsgehalt null ist oder die sogar erfunden sind, dann haben Sie jetzt praktisch vorbei an der Fälschung in etablierten Journalen die Möglichkeit, Artikel zu platzieren, die, und das ist die Gefahr dabei, professionell täuschend echt gemacht werden. Es ist extrem schwer, das zu erkennen. Sie müssen dann wirklich im Detail auf den Verlag schauen oder auf die Zeitschrift. Und wenn jetzt noch ein Schritt weitergehend einzelne Patienten sich informieren im Internet und dann auf diese Artikel stoßen, kann es im schlimmsten Fall direkt zu Schäden von Patienten führen.
Viele deutsche Wissenschaftsdachorganisationen überarbeiten gerade ihre ethischen Richtlinien. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zählt dazu. Die will mit einer Überarbeitung der Denkschrift zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis vorpreschen. Welche Rolle spielt denn Ethik überhaupt noch in der globalisierten Wissenschaftskommunikation, wo es ja immer häufiger auch zu Fehlinterpretationen von Sachverhalten kommt?
Auf der einen Seite haben wir das, was ja von vielen Seiten inzwischen als Wissenschaftskrise bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite ganz starken Druck auf den Zugang zu Daten, also auch wirklich massive Versuche, den Datenschutz, die Privatheit aufzuweichen. Und das alles zusammen heißt eigentlich, dass wir eher mehr ethische Anforderungen stellen müssen, um genau eine globalisierte Forschung zuzulassen. Was ich allerdings real wahrnehme gegenwärtig, habe ich da doch schwere Bedenken, dass das in die Richtung geht, die auch gesellschaftlich gewollt sein sollte.
Dazu passt auch der jüngste Beschluss des Bundeskabinetts, ein Entwurf im Rahmen der Förderung der künstlichen Intelligenz, die Daten der Bürger zwar anonymisiert, aber dann doch komplett der Wissenschaft und der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich extrem kritisch. Und zwar deswegen, weil alle diese Pläne aufbauen auf völlig falschen Voraussetzungen. Es steht völlig außer Zweifel, dass dieses Versprechen, dass wir jetzt durch Zugang zu mehr oder allen Daten die Welt verbessern werden, auf mehr als tönernen Füßen steht. Also wissenschaftlich ist es völlig unsinnig zu erwarten, dass durch Zugang zu mehr Daten automatisch und leicht mehr Wissen entsteht. Das ist das Mantra, was gegenwärtig bzw. schon auch schon seit Jahren verkündet wird. Das ist einfach wissenschaftlich falsch. Mehr Daten heißt nicht automatisch mehr Wissen.
Und das ja, wo seit dem sogenannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes dieser Datenschutz eigentlich ja auch in der Verfassung einen hohen Rang hat. Sie haben auch bei dem Begriff Big Data sich kritisch geäußert. Bei Big Data kommen wir wieder auf die These, dass durch neue Methoden und Technologien den Erkrankten, also den betroffenen Menschen, schneller geholfen werden könnte. Stimmt bei den großen Datenmengen überhaupt noch die Qualität? Sie haben es eben schon angesprochen. Sind Zahlen aus Big Data zuverlässig?
Nein, keinesfalls. Und sie werden auch dadurch nicht zuverlässiger, dass man das Thema Datenqualität nicht mehr thematisiert. Im Gegenteil. Was wir gegenwärtig erleben, ist Abbau von Methoden. Alles scheint irgendwie automatisch zu gehen, nur darüber, dass wir schnellere und mehr Speicherkapazität besitzende Computer haben. Aber genau das ist falsch. Wir brauchen nicht weniger sorgfältiges Auswerten von Daten, sondern mehr. Und die gegenwärtige Tendenz ist eher, einen Abbau und Raubbau zu betreiben. Und das wird uns irgendwann auf die Füße fallen durch vermehrte falsche Erkenntnis. Das Schlagwort mehr Daten, Big Data, heißt auch mehr falsches Wissen, mehr falsche Informationen. Das gilt mehr denn je.
Soweit Professor Gerd Antes vom Vorstand der Cochrane Deutschland Stiftung. Und das war unser Schwerpunkt zu Fake Science. Die Musik in der Sendung kommt heute von Get Well Soon. Die CD mit dem Titel The Horror erschien bei Caroline International. Eigentlich schien sich das Thema Überschallflugzeuge mit dem Absturz der Concorde vor fast 15 Jahren erledigt zu haben. Zumindest was die zivile Luftfahrt angeht. Doch ist die Antriebstechnik, die als unwirtschaftlich und viel zu laut galt, wieder in der Diskussion. Wissenschaftler und Flugzeugbauer beschäftigen sich weltweit mit einer Neuauflage. In Zukunft soll man dann zum Beispiel nur noch 120 Minuten von Peking nach New York reisen. Derzeit braucht man dafür über 13 Stunden. Wie realistisch sind solche Pläne? Und was steckt hinter dem Boom in der Überschallbranche, in der auch die US-Luft- und Weltraumbehörde NASA kräftig mitmischt? Thomas Sambol hat nachgefragt.
Ein Düsenjet rast mit fast 2000 Stundenkilometern über die Nordsee. Das ist doppelt so schnell wie der Schall. Mach 2 nennen Flugzeugbauer dieses Höllentempo. Ein großes Problem ist der ungeheure Lärm, der dadurch in der Luft erzeugt wird. Die extrem lauten Knallgeräusche, die sich am Boden fast wie eine Explosion anhören, erklärt Bernd Liebhardt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Man macht das 2-mal kurz, bum bum. Und das wird als sehr störend empfunden von Menschen. Deshalb ist auch Anfang der 70er so ziemlich in der gesamten Welt Überschallflug über Land verboten worden.
In Zukunft sollen Überschallflugzeuge dagegen nur noch so sanft brummen wie ein Staubsauger. NASA-Forscher sind dabei, das Design der Düsenjets so zu verändern, dass es wie eine Art natürlicher Schalldämpfer wirkt.
Sie wollen die Form der Flugzeughülle so gestalten, dass der Schallknall in mehrere kleine Stöße aufgeteilt wird, zum einen. Dass er zum anderen stärker in die Breite gezogen wird durch die Form der Flügel, nämlich dass die Flügel leicht nach oben gehoben sind und dass ein großer Teil des Knalls nach oben ins Weltall gelenkt wird, statt nach unten zum Boden.
Leiser könnten die neuen Überschalljets nur sein, wenn sie viel höher fliegen würden als beispielsweise die alte Concorde. Die war auf etwa 18.000 Metern unterwegs, so Professor Volker Gollnick von der Technischen Universität Hamburg.
Hier werden seitens der NASA Flughöhen bis zu 30 Kilometer Höhe ungefähr anvisiert, um eben eine sehr große Distanz zwischen dem Schallerzeuger, dem Flugzeug und dem Boden zu erzeugen.
Das schafft aber möglicherweise neue Probleme, betont Volker Gollnick.
Weil wir nicht genau wissen, wie die Emissionen der Triebwerke dort oben in den Mengen, also insbesondere Stickoxide, wirklich wirken und andere Emissionsschadstoffe. Stickoxide haben die Eigenschaft, dass sie in großen Höhen zu einem Ozonabbau führen. Das Zweite ist, wir bewegen uns dann tatsächlich fast in den Bereich von raumfahrtnahen Flugbereichen, wo allein die Ausrüstung für ein solches Flugzeug, was Sauerstoffversorgung angeht, was Druckkabine angeht, ganz andere, viel intensivere Herausforderungen stellen wird.
Und das Überschallknallproblem ist damit auch noch lange nicht gelöst, meint Bernd Liebhardt vom DLR. Bislang gelten die NASA-Berechnungen nämlich nur für den Reiseflug. Ob es auch in anderen Flugphasen weniger Lärm gibt, sei dagegen noch unklar.
Es könnte nämlich auch sein, dass er stark verstärkt ankommt, statt gedämpft. Auch während der Beschleunigungsphase. Dort wird er noch etwa um den Faktor 3 bis 4 verstärkt. Und dafür hat die NASA meines Wissens noch keine Lösung. Zum anderen werden auch Gebäude einfach durch den Schallknall zum Schwingen angeregt. Und plötzlich stellen sie sich vor, plötzlich fängt ihr Geschirr an zu klappern oder die Fenster fangen an zu klappern. Und das lässt sich auch durch einen geschickt geformten Schallknall, so wie die NASA es vorhat, nicht verhindern. Das heißt, es ist sehr, sehr unklar, ob diese Technologien jemals in Betrieb gehen werden.
NASA-Wissenschaftler sind jedoch nicht die einzigen, die Überschallflugzeuge weiterentwickeln und besser machen wollen. Eine neue Concorde verspricht zum Beispiel auch das US-Unternehmen Boom, das schon bald einen Prototypen namens Babyboom starten lassen will. Später soll der Überschallflieger einmal über 50 Sitzplätze haben. DLR-Ingenieur Bernd Liebhardt findet das viel zu viel.
Nach unseren Analysen gibt es sehr, sehr wenige Städtepaare auf der ganzen Welt, wo es genug Passagiere gibt, die bereit wären, genug Geld zu bezahlen, um in so einem Flugzeug mitfliegen zu können. Überschallflugzeuge sind nämlich starke Spritfresser. Dementsprechend teuer wird der Betrieb sein eines solchen Flugzeuges und dementsprechend teuer werden die Tickets sein, sodass sich wahrscheinlich nur Geschäftsleute, die in der Regel Business Class oder First Class fliegen, so einen Flug leisten können. Und es gibt sehr wenige Städte auf der Welt, die so ein großes Flugzeug mit 55 Sitzen füllen könnten. Deswegen, je größer das Flugzeug, umso kleiner die Marktchancen des Herstellers, genügend Stück davon abzusetzen.
8 bis 12 Sitzplätze werden in der Regel vermutlich reichen, so die Analyse der Wissenschaftler. Doch nicht nur die richtige Größe des Jets bestimmt seine Wirtschaftlichkeit. Wichtig sind zum Beispiel auch spritsparende Triebwerke. Aber auch daran hapert es noch, so Volker Gollnick.
Die Triebwerke sind neben der Problematik des Überschallknalls noch eine Achillesferse oder Herausforderung dieser gesamten neuen Konzepte. Es gibt im Moment für uns zumindest nicht sichtbar komplett neue Triebwerksentwürfe, die für diese Überschallgeschwindigkeiten wirklich geeignet sind. Und man denkt, dass man zum Beispiel ein altes Triebwerk aus der A320 Flugzeugserie, dass man daraus ein effizientes Überschalltriebwerk machen kann. Wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich gelingen kann.
Fazit: Die neuen Concordes dürften wohl deutlich kleiner gebaut werden als ihr Vorbild mit seinen ursprünglich fast 130 Sitzplätzen, die viel zu selten ausgebucht waren. Und ein Luxus-Nischenangebot sein für gut betuchte Business-Passagiere. Als Massentransportmittel kommen sie kaum in Frage. Und bis die Mini-Überschallflieger wirklich abheben können, gibt es noch eine Menge technischer und ökologischer Probleme zu lösen.
Thomas Sambol informierte über die mögliche Entwicklung neuer Überschallflugzeuge.
She dressed as she liked.
Seit Wochen hat es in Norddeutschland kaum geregnet. Die Bauern stöhnen, die Verbraucher fürchten hohe Preise für Getreideerzeugnisse. Aber Fachleute geben Entwarnung. Die Bäume werden nicht verdursten, denn sie haben genug Grundwasser. Und auch die Bauern dürften kaum massenhaft Konkurs anmelden. Stattdessen hat vor allen Dingen ein Teil der Tierwelt in diesem Jahr die Chance, schwindende Bestände aufzubessern. Ursula Storost über Hase, Falter und eine üppige Obsternte.
Es regnet. Ein Geräusch, das man in Norddeutschland seit Monaten kaum gehört hat. Die Bauern sehnen es herbei, die Kleingärtner nicht minder. Man munkelt von einem Katastrophenjahr für die Landwirtschaft. Aber andere jubilieren wegen des geringen Niederschlags.
Ich denke, das ist ein schönes Jahr für die Tiere.
So Professor Gerold Rahmann. Denn wegen der Trockenheit stehen die sehr eng gesäten Monokulturen in diesem Jahr nicht ganz so dicht bei dicht. Sie kümmern ein wenig und das bedeutet mehr Platz zwischen den einzelnen Saatreihen, also Licht und Luft. Da, so Gerold Rahmann, können andere Organismen Platz finden. Der Agrarökonom leitet das Thünen-Institut für ökologischen Landbau in Trenthorst.
Und da können dann Jungtiere, das können junge Vögel in bodenbrütenden Nestern sein, die dort viel bessere Lebensbedingungen haben. Gleichzeitig wachsen auch wilde Pflanzen auf den Äckern besser. Und das ist dann nicht nur für die wilden Pflanzen gut, sondern eben auch für die Tiere, die davon leben.
Bodenbrüter haben Platz, um ihre Nester zu bauen und an- und abzufliegen. Und neben den Wildpflanzen vermehren sich bei der Trockenheit auch die Insekten.
Weil kaltes Wetter heißt für Insekten, dass sie nicht so schnell Eier legen, schlüpfen und fliegen. Dieses Jahr sieht man, die Gewässer haben für die Mückenlarven viel gebracht. Wir haben an den Ackerrändern viel größere Insektenpopulationen. Im Acker nicht unbedingt, konventionell wird das auch weggespritzt. Aber alles drumherum hat viel mehr Insekten produziert. Und das ist auch für die Vögel gut, die auf dem Acker brüten.
Optimale Lebensbedingungen gibt es in diesem Jahr zum Beispiel für Rebhühner und auch für die stark dezimierte Feldlerche.
Die Feldlerche, die braucht eben einen trockenen Boden. Sie legt mitten auf dem Acker ihre Eier. Und die Jungtiere, wenn sie schlüpfen, werden mit vielen Insekten gefüttert. So, und das ist dieses Jahr auf alle Fälle ein viel besserer Zustand, damit die Bruterfolge größer sind.
Aber nicht nur Wildpflanzen, Insekten und Bodenbrüter profitieren von der Trockenheit. Auch die Obsternte wird grandios, sagt Gerold Rahmann. Denn im warmen Frühjahr konnten die Insekten kräftig bestäuben.
Wir haben keinen großen Sturm gehabt, wir haben keine Frosttage danach der Befruchtung gehabt, dass wir sehr viele, eigentlich muss man schon fast sagen, zu viele Früchte an den Obstbäumen haben. Es gibt schon Obstbäume, wo die Äste abbrechen, weil zu viele Äpfel, Pflaumen oder Ähnliches dran wachsen. Und das ist natürlich für die Zeit nach der Ernte auf dem Acker ganz wichtiges Futter für viele Insekten, die im Obst gerne mögen.
Erfreuliches Wetter für Insekten und auch für Feldhasen, ergänzt der Forstwissenschaftler Dr. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung in Hamburg. Feldhasen sind ein Indikator für das Gleichgewicht in der Natur.
Wenn es den Feldhasen schlechter geht, dann sind andere Arten längst ausgestorben. Und das ist eben leider tatsächlich an ein paar Stellen der Fall. Dem Rebhuhn, der Kiebitz, die sind wirklich Arten, die im gleichen Lebensraum leben wie der Feldhase. Und die sind wirklich akut vom Aussterben bedroht. Deswegen stellen wir den Feldhasen so im Mittelpunkt. Wenn es ihm schlecht geht, dann geht es eben anderen deutlich schlechter.
In den vergangenen 30 Jahren ist der Bestand an Feldhasen von geschätzten 15 Millionen auf etwa 3 Millionen zurückgegangen. Aber in diesem Jahr geht es wieder aufwärts.
Eines der Hauptprobleme dieser Junghasen ist, dass sie verklammen, dass sie auskühlen und dann sehr schnell auch sterben daran. Alle Feldhasen, die dieses Jahr ab Mai geboren worden sind, hatten das nicht, weil wir wenig Feuchtigkeit hatten und die Junghasen dadurch eben auch nicht ausgekühlt sind und gut überleben konnten.
Außerdem, so Andreas Kinser, werden die Junghasen in diesem Jahr auch weitestgehend von tödlichen Viren und Bakterien verschont bleiben, von Krankheiten, die sie im Herbst dahinraffen.
Gerade in warmen, nassen Spätsommern haben die Krankheitserreger sehr, sehr gute Möglichkeiten, sich zu vermehren. Das ist eben im Moment auch noch nicht der Fall. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Krankheitsverlauf in diesem Herbst deutlich geringer sein wird als sonst.
Mehr Hasen, mehr Rebhühner, mehr Insekten, mehr Obst. Das hört sich gut an. Aber, warnt Andreas Kinser, Die grundsätzlichen Probleme des Artensterbens sind durch einen trockenen Sommer nicht beseitigt.
Das heißt, es gibt ja immer noch nicht mehr Strukturen. Es gibt ja immer noch die Umweltgifte, die eingesetzt werden. Es gibt immer noch die hohen Stickstoffmengen, die dafür sorgen, dass wir so wenig Artenvielfalt mittlerweile haben. Das sind ja alles keine Probleme, die jetzt durch einen trockenen Sommer aus der Welt wären. Die sind ja nach wie vor da.
Es müsste sich viel ändern, fügt der Agrarökonom Gerold Rahmann vom Thünen-Institut hinzu. Mehr ökologische Landwirtschaft würde dazu führen, dass wir nicht auf einen trockenen Sommer hoffen müssen, damit die Umwelt im Gleichgewicht bleibt.
Auf dem Ökoacker sind es ungefähr 20 bis 30 verschiedene Wildpflanzenarten. Und diese wilden Pflanzen, die sehen nicht nur schön aus, sondern die können eben entweder Futter sein oder Insekten können dort drauf ihre Eier legen. Zum Beispiel der Distelfalter geht gerne auf Distel. Gleichzeitig auch für Vögel, die eben diese Insekten dann auch fressen.
Das war ein Beitrag von Ursula Storst.
Notizen aus der Wissenschaft.
In vielen Städten platzen derzeit große Stücke Rinde von Platanen und landen auf Fußwegen und geparkten Autos. Das Phänomen fällt wegen der großen Stücke und der hellgelben Farbe auf, ist aber typisch für den Sommer, teilt das Institut für Baumpflege in Hamburg mit und weist darauf hin, dass es sich um einen normalen Vorgang handle. Die abfallende Borke sei ein gutes Zeichen für Vitalität. Platanen kommen in Wäldern kaum vor, sind aber als Stadtbäume wegen ihrer Robustheit beliebt. Sie sind vergleichsweise tolerant gegenüber negativen Umwelteinflüssen wie etwa Schadstoffen in der Luft oder der Oberflächenversiegelung. Bäume in Städten leiden unter vielen Stressfaktoren, die es in der natürlichen Umgebung nicht gibt. Die Verschmutzung der Böden etwa führt dazu, dass sie große Mengen von Schwermetallen und anderen schädlichen Stoffen aufnehmen. Entlang von Straßen werden sie im Winter oft durch die Unmengen an Salz beschädigt. Die Platanen profitieren jetzt im Sommer von den anhaltend hohen Temperaturen und können gleichzeitig noch den vielen Regen des Frühjahrs nutzen. Eine gemeinsame Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Universität of Southern California hat den Zusammenhang zwischen Stresseinflüssen in Form von Gewalterleben und der Hirnstruktur von Jugendlichen untersucht. Danach gehen Eindrücke von Gewalt und Straftaten vermutlich nicht spurlos an ihnen vorüber. In Los Angeles wurden dazu die Gehirne und die Kognition von 65 gesunden Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren untersucht, die in Vierteln mit hohen Kriminalitätsraten leben. Die Studienteilnehmer absolvierten einen Intelligenztest und ihre Hirnstruktur wurde mithilfe der Magnetresonanztomographie MRT gemessen. So konnten bei Jugendlichen, die mit Gewalt in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft konfrontiert waren, ein niedrigerer Intelligenzquotient und ein kleineres Volumen der grauen Substanz im anterioren zingulären Kortex sowie in der unteren Stirnwindung nachgewiesen werden. Diese Hirnregionen sind für die kognitive Kontrolle, die Sprachfähigkeit und für Gemütsregungen wichtig. Weitere Studien seien notwendig, um herauszufinden, inwieweit Stress den Abbau der grauen Substanz beschleunigt. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Human Brain Mapping veröffentlicht. Mehr als 700.000 E-Bikes wurden im letzten Jahr verkauft, fast 25% mehr als im Vorjahr. Aber auch die Zahl der Unfälle steigt an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind 2017 bis September 55 Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Die meisten waren älter als 65. E-Bikes sind für Senioren besonders interessant, weil sie schnelles Fahrradfahren ohne große Anstrengung ermöglichen. Allerdings unterschätzen ältere Radler oft die Geschwindigkeit und werden häufiger in schwere Unfälle verwickelt. Auch scheinbar leichte Stürze können zu gefährlichen Kopfverletzungen führen. Die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften verweist darauf, dass auch bei einem leichten Sturz auf den Kopf eine Gehirnerschütterung und vor allem eine schwere Kopfverletzung wie ein Schädelbruch oder eine Hirnblutung ausgeschlossen werden müssen. Nur 17% der Deutschen radeln mit Helm. Im Falle eines Sturzes kann das über Leben und Tod entscheiden.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Kaum einer kennt sie und keiner weiß, wie sie entstanden sind. Die Rede ist von Erdstellen. Das sind unterirdische Gänge, also künstliche Höhlen, die in Teilen Österreichs, in Bayern und Frankreich entdeckt wurden, und zwar meist durch Zufall. Wenn eine Kuh auf der Weide plötzlich einbricht oder, wie vor 2 Jahren in Aying im Münchner Südosten, ein Bagger auf einer Wiese im Boden versinkt, dann werden die Erdstallforscher hellhörig. Erdställe gehören archäologisch gesehen zu den Bodendenkmälern, werden aber offiziell kaum erforscht. Immerhin das Alter kann man inzwischen klar eingrenzen. Erdställe stammen aus dem Mittelalter, sie sind ca. 1000 Jahre alt. Angela Braun ist zusammen mit einem Erdstallforscher in der Nähe von Miesbach, ca. 40 Kilometer südlich von München, in die Erde gekrochen, und zwar in dem kleinen Ort Reichersdorf.
Dieses Dorf ist sehr abgelegen. Man muss es wissen, wo es hier hergeht nach Reichersdorf, und vor allem dieser Erdstall ist noch versteckter, ist normalerweise auch nicht öffentlich zugänglich. Man kann sich beim Bauern einen Schlüssel holen und man steht dann vor einer Holztür. Dieter Alborn, Sie sind von der Interessengemeinschaft Erdstallforschung und befassen sich seit 20 Jahren mit Erdstellen. Wir gehen jetzt gemeinsam in diesen Erdstall rein. Und es ist gleich viel kühler als außen. Herr Alborn, was hat es mit diesen Erdstellen auf sich?
Also Erdstelle sind sehr enge, kleinräumige, in den Untergrund getriebene Ganggebilde, die durch Schlupflöcher miteinander verbunden sind.
Wir wollen jetzt so diesen Erdstall jetzt auch gemeinsam erkunden oder anschauen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach die Treppen runter. Wie tief sind wir jetzt inzwischen hier unten angekommen?
Wir sind etwa 6 Meter unter dem heutigen Niveau und sind hier jetzt praktisch im Hauptgang angelangt, der sich hier S-förmig entlang zieht, was sehr typisch ist für Erdstelle in Oberbayern, die vorwiegend im Moränenschotter angelegt worden sind und dadurch ja in einem nicht so super stabilen Untergrund. Und ich meine, diese S-Form diente statischen Zwecken.
Der Name Erdstall, woher kommt er?
Also zum einen möglicherweise vom Wort Stollen. In Österreich benutzt man heute noch das Wort Stollen für unterirdische Gänge oder im Bergwerksbau auch. Die andere Möglichkeit ist, dass es eine Stelle ist unter der Erde, so wie das Wort Burgstall eine Stelle bezeichnet, an der einmal eine Burg stand.
Und es gibt noch ganz interessante Namen aus dem Volksmund. Erdweibi Schlupf oder Alraunhöhle. Es ist komplett finster hier, also ohne Taschenlampen würden wir überhaupt nichts sehen. Am Boden liegen einzelne Steine, als ob da noch irgendwie Geröll runtergerutscht ist. Oder was hat es damit auf sich?
Ja, also wir haben hier eine Stelle, da kommt immer wieder ein bisschen Material von oben runter. Ansonsten auch eine sehr interessante Stelle, weil dort hinten wurde der Erdstall angeschnitten über einen Brunnen. Also man hat 1640 einen Brunnen gegraben und bei dieser Gelegenheit eben diesen Erdstall angeschnitten.
Da werden wir jetzt dann gleich durchschlupfen. Das ist eine dieser charakteristischen Schlupfe, die es in jedem Erdstall gibt. Wer sind die Baumeister dieser Erdstelle?
Also die Erdstelle wurden nicht von der ländlichen Bevölkerung gegraben, sondern ganz sicher von Fachleuten, das kann man an der Bauart erkennen. Das lässt sich auch vergleichen mit mittelalterlichen oder frühmittelalterlichen Bergwerkstollen.
Jetzt kommt wirklich ein sehr, sehr enger Schlupf. Ich krieche jetzt schon, ich bin jetzt quasi schon fast auf den Knien, weil jetzt würde ich mal schätzen, ist es nur noch nicht mal mehr ein Meter hoch, dieser Gang. Ich versuche es trotzdem mal, dass ich weiterkomme, auf allen Vieren natürlich. Aber solange mein Licht geht, habe ich eigentlich noch ein ganz gutes Gefühl. Aber jetzt ist, glaube ich, gleich vorbei. Also hier ist das Ende. Da könnte man sich wirklich gut verstecken, da hinten.
Nein, also dorthin ist der Erdstall zu Ende.
Es gibt verschiedene Theorien, wofür die Erdstelle gebaut wurden oder wie sie auch genutzt worden sind. Es gibt die Theorie, dass es Verstecke sind, dass es Seelenkammern sind für die Verstorbenen. Es gibt die Theorie, dass es Kultstätten waren. Wie schaut es denn mit dieser Verstecktheorie aus, Dieter Alban?
Ja, also Versteck würde ich schon mal ausschließen. Sauerstoffmangel, sehr engräumige, kleine Anlagen. Also die Seelenkammertheorie ist sehr interessant. Also man stellt sich vor, dass die Seelen hier auf das jüngste Gericht gewartet haben in einer Zeit, als das Fegefeuer noch nicht bekannt war. Also es entstand erst um 1400. Aber es geht halt nicht konform mit der Verbreitung des Christentums. Also warum gibt es in anderen Gegenden keine Erdstelle? Durchschlupfbrauchtum würde ich auch ausschließen, denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade neu entdeckte Anlagen einen komplett sauberen und unbenutzten Eindruck gemacht haben. Also wenn dort mehrmals Leute durchgeschluft wären, hätte man das an den Schlupfen sofort erkannt.
Es ist ein angenehmer Geruch, so ein bisschen nach Erde, nach Lehm. Kann es sein, dass die Leute hier auch ihre Vorräte gelagert haben? Es wäre ja auch naheliegend, wenn es immer so kühl und eine gleichbleibende Temperatur ist.
Also das würde ich ausschließen. Es gibt Erdstelle, da geht es über wirklich 4, 5 Schlupfe kreuz und quer in irgendeine Kammer. Und das macht einfach gar keinen Sinn.
Also es ist nochmal der ein Seitengang hier im Erdstall in Reichersdorf.
Immer mit den Füßen zuerst und dann schiebt man den Körper nach.
Also mit den Füßen zuerst, sagt Dieter Alban, und dann einfach klein machen und am besten ein bisschen drehen. Und schon bin ich eine Etage tiefer. Aber eigentlich muss ich jetzt gar nicht da weiter kriechen, weil ich dann, glaube ich, ganz froh bin, wenn ich hier wieder rauskomme.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, WDR und NDR.
Angela Braun besuchte einen Erdstallforscher in der Nähe von Miesbach. Und soweit Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Get Well Soon. Die CD mit dem Titel The Horror erschien bei Caroline International. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.